Grüß Gott und hallo zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es in unserer Kurs Null Sendung um das Beten, genauer gesagt um die Grundgebete unseres Glaubens. Mit einem Fachmann sprechen wir heute darüber, das ist Herr Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Martin und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Ich freue mich, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, um mit uns über das umfassende Thema zu sprechen, eben das Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns über die Grundgebete unseres Glaubens unterhalten wollen, müssen wir überhaupt uns erst einmal klar machen, was Grundgebete sind. Fragen wir unseren Referenten. Herr Pfarrer Schneider, wie sieht's aus? Was sind Grundgebete?
Ja, es steckt schon im Wort Grundgebete, dass das in etwas gründet. Und ich denke, dass diese Grundgebete in Jesus Christus gründen. Denn er hat sie uns ans Herz gelegt und sie dienen uns dazu, nehmen wir einmal einen getauften Menschen, der neu in die Kirche hineinkommt, nehmen wir auch mal einen in der Erwachsenentaufe getauften Menschen, der neu hineinkommt, sollte versuchen, diese Grundgebete allmählich zu lernen. Denn sie helfen uns zu verstehen, was den Glauben ausmacht. Zu den Grundgebeten gehören das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria, eigentlich auch die sich aus der Tradition der Bibel entwickelt haben oder die Jesus uns selber ans Herz gelegt hat. Es sind dann aus der Tradition der Kirche noch einige dazugekommen, wie zum Beispiel das Schuldbekenntnis, dass ich nicht unvorbereitet in den Gottesdienst hineingehe, sondern nochmal abchecke, wie sieht's denn aus mit meiner persönlichen Schuld? Oder aber auch der Lobpreis, das Ehre sei dem Vater oder auch andere Gebete, die den Glauben begründen und in ihm gründen, wie zum Beispiel das Glaubensbekenntnis. All dies sind Grundgebete oder bei Kindern das Schutzengel mein, das Gebet zum Schutzengel oder bei den Erwachsenen das Gebet, wo es darum geht, den Erzengel Michael anzurufen als Schutz für den Tag. Es sind aber auch viele Gebete, die sich überliefert haben aus der Tradition des Betens der einzelnen Gesellschaftsschichten, nehmen wir mal unseres Landes, aber auch Europas, des christlichen Abendlandes. Sie helfen uns, den Tag auf Gott auszurichten, unser Herz auf Gott auszurichten.
Sie helfen, sich auf den Tag auszurichten und auf das Herz auszurichten. Herr Pfarrer Schneider, haben Sie gerade gesagt, Grundgebete, die jeder Katholik kennen muss oder kennen sollte, jeder Katholik oder jeder Christ?
Ja, also im Religionsunterricht lernen wir zuerst das Gegrüßet seist du Maria, dann das Schutzengelgebet und dann meistens können sie schon das Vaterunser in der zweiten und dritten Klasse und dann eben das Glaubensbekenntnis. Und gerade das Glaubensbekenntnis ist ja in abgewandelter Form in verschiedenen christlichen Gemeinschaften. Für den Katholiken gilt das katholische, apostolische Glaubensbekenntnis. Insofern gibt es da schon auch Unterschiede zwischen protestantischer und katholischer Tradition. Allerdings der Sinngehalt ist oftmals annähernd, aber nicht immer gleich.
Und das sind Gebete, die man also nicht nur spricht, sondern man muss sie auch mit dem Herzen verinnerlichen.
Wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, dann kann ich das nicht sagen, wenn ich das nicht tue. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ich mit dem Herzen dabei bin. Deswegen heißt es in einem Ministrantenvorbereitungsgebet in der Sakristei, Herr, bereite unser Herz, damit ich dein Wort aufnehme und im Herzen bewahre. Das ist für mich so eine Einstimmung vor der Heiligen Messe, aber auch vor anderen Gebeten, dass ich zuerst zum Heiligen Geist bete und ihn bitte, dass er mich mit seiner Kraft erleuchte, damit ich dann das beten kann, was jetzt gerade ansteht, wie zum Beispiel das Stundengebet, aber damit ich auch immer tiefer in die Gottesbeziehung hineinkomme. Und Grundgebete wollen uns helfen, auf diesem Level allmählich in die Gottesbeziehung, also in die persönliche, personale Beziehung mit Gott hineinzuwachsen. Dann kann aus dem Grundgebet auch ein freies Gebet werden. Es ist zum Beispiel möglich, bei jeder Vaterunser-Bitte noch etwas Freies hinzuzufügen, was mich gerade im Alltag bedrängt oder wo ich Gott loben und preisen und danken für will. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass man das Vaterunser ganz schnell herunterbeten soll. Man darf es auch betrachtend beten und auf den persönlichen Tag des Einzelnen anwenden oder auch für sich selber anwenden. Und da wird einem vieles aufgehen, was in diesem Gebet drinsteckt, was ganz zentral für den jeweiligen Tag ist. Wenn es zum Beispiel heißt, unser tägliches Brot gebe uns heute, dann kann ich auch an die denken in Haiti, die alles andere im Moment haben als das tägliche Brot. Ich kann merken, dass ich viel besitze und dass andere nichts haben und kann entsprechend handeln, um das auszugleichen, indem ich für die Notstandsgebiete bete, indem ich spende. Die kirchlichen Hilfswerke sind da sehr aktiv zurzeit, weil auch sehr viel Not in der Welt zu lindern ist.
Gebete betrachtend beten, haben Sie gesagt. Muss man das lernen oder kann man das ganz einfach mal ausprobieren? Welchen Tipp geben Sie uns da?
Ich denke, dass es eine Schule des Betens gibt, wie die Apostel das getan haben bei Jesus, wo sie zu ihm kommen und sagen, Herr, lehre uns beten. Und ich denke, dass auch wir eine Schule, ja, eine Vorschule des Betens, das ist, glaube ich, sogar ein Buchtitel von Karl Rahner, dass wir dieses auch einüben müssen und das manchmal auch ziemlich trocken ist, und man da nicht aufgeben darf, weil wir darauf vertrauen, dass bei allem Beten der Herr uns hört.
Karl Rahner hat ja auch gesagt, es kommt darauf an, dass man die Grundgebete erstmal genau beherrscht, und zwar wortgetreu, dass man sie auch laut beten soll und dann auch leise beten soll, dass sich darauf alles aufbaut. Wie sehen Sie das, Herr Pfarrer Schneider?
Ich glaube, das laut aussprechen hilft uns, schneller und besser zu verinnerlichen, was wir da eigentlich sagen. Wenn ich das so mit den Augen einfach so überfliege, da kann ich vielleicht manches übersehen. Und wenn ich still bete, indem ich es einfach lese und dann immer wieder betrachte, kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, um tiefer ins Gebet zu kommen. Aber ich glaube, am Anfang ist es wichtig, dass man es laut ausspricht, so wie es ja auch beim Rosenkranz, den ich auch als Grundgebet bezeichnen würde, vorgesehen und durchgeführt wird. Allerdings bei diesem Lautbeten muss man aufpassen, dass es nicht zu einem Geleiere, zu einem bloßen Absitzen oder Abbeten von diesen Gebeten wird, ohne dass das Herz dabei ist. Ein Gebet ohne Herz ist kein Gebet, hat der heilige Benedikt einmal gesagt. Denn wir sollen ja ganz ausgerichtet sein und in diesem Moment des Betens uns nicht durch anderes ablenken lassen, sondern ganz und voll auf den Herrn ausgerichtet sein.
Heute geht es in unserer Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins, um das Schuldbekenntnis, Herr Pfarrer Schneider. Was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Begriff Schuldbekenntnis?
Also im Wort stehen ja zwei Wörter, die Schuld und das Bekenntnis. Das Bekenntnis heißt immer, ich mache etwas offenbar, was verborgen ist. Und hier mache ich meine Schuld offenbar und bekenne sie. Das Ganze stammt aus dem Ordensleben, denn früher haben die Ordensbrüder ihre Schuld dem Abt gebeichtet und haben das öffentlich getan. Das heißt, der ganze Konvent war versammelt. Man nannte das Kulpen vom lateinischen Wort culpa, Schuld. Und man hat seine Schuld bekannt. Und der Abt hat sich das angehört und hat dann anschließend nach dem notwendigen Reue die Vergebung ausgesprochen. So war allen bewusst, dieser Mensch ist schuldig, aber gleichzeitig wurde man daran erinnert, dass man ja selber auch Schuld hat. Das hat man später abgeschafft, um die Privatsphäre etwas zu wahren. Aber es ist immer noch verlangt zur Vergebung der Sünden, dass man seine Schuld bekennt und dies in Reue tut. Das Schuldbekenntnis, wie wir es, lateinisch confitior, ich bekenne, wie wir es aus der Heiligen Messe und in der Komplett kennen, also im Nachtgebet der Kirche, ist ein Gebet, was uns vor Augen führt, dass wir trotz allem, wo wir uns bereitet haben, in die Heilige Messe oder ins Gebet eintreten, Sünder vor Gott sind und dass wir uns unserer Schuld bewusst werden und erst dann richtig zu beten anfangen, um da hineinzukommen, aber vorher klar und deutlich zu sagen, was uns belastet und womit wir Gott wehgetan haben, dem Herrn wehgetan haben. Denn es wäre ja komisch, wenn man einfach so hineinkommt und so tut, als wäre nichts und seine Schuld nicht bekennt und dann aber die Vergebung fordert. Das geht nicht oder um die Vergebung bittet. Der Betende bekennt, dass er ein Sünder ist und bittet Gott um Vergebung. Schon vom heiligen Augustinus ist überliefert, dass der Betende sich dabei dreimal auf die Brust schlägt. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zuerst einmal den Text des Schuldbekenntnisses anhören. Ich werde ihn vorlesen und zwar einmal in der Fassung, die vor der Liturgiereform war, und dann den wir jetzt immer in der Messe beten. Und ich mache es auf Deutsch. Also die ursprüngliche Fassung vor der Liturgiereform hieß: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, der seligen Jungfrau Maria, dem seligen Erzengel Michael, dem seligen Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus, allen Heiligen und dir, Vater, dass ich schwer gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, den seligen Erzengel Michael, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Das war die ursprüngliche Fassung. Und bei der ursprünglichen Fassung fällt schon auf, dass es heißt, allen Heiligen und dir, Vater. In der neuen Fassung ist es nicht mehr. Und da heißt es auch, durch meine größte Schuld. Und heute heißt es, durch meine große Schuld. Hier werden die Einzelnen aufgezählt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, dem Ursprung allen Seins. Ihm bekenne ich alles, obwohl er sowieso schon alles weiß, bekenne ich es ihm, weil Schuld immer ausgesprochen werden muss vor Gott. Der seligen Jungfrau Maria, die ohne Tadel und ohne Sünde war, dem seligen Erzengel Michael, der Defensor Fidei, der Verteidiger des Glaubens ist, dem seligen Johannes, dem Täufer, der Bußprediger in der Wüste, der gesagt hat, kehrt um und glaubt an das Evangelium, tut Buße, 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 eigentlich das, was Maria, wenn sie irgendwo in der Welt erscheint, auch immer wieder sagt, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus als den Begründern im Auftrag Jesu der Kirche und allen Heiligen und dir, Vater, eine bewusst personale Anrede an Gott, unseren Vater, zu dem wir als sündige, als schuldbeladene Kinder kommen dürfen. Und dann, dass ich schwer gesündigt habe. Es heißt, ich habe gesündigt in Gedanken und Worten und Werken durch den neuen Text. Aber hier heißt es, dass ich schwer gesündigt habe. Dass ich mich also gesündigt vom lateinischen Wort sündigen, kommt ja der Wortstamm absondern. Und es ist ein Absondern von Gott. Sünde ist immer ein Absondern von Gott, eine bewusst vollzogene Trennung von Gott. Und dass ich das bekenne. Und dass ich das tun kann, nicht tun muss und auch nicht tun soll, aber dass ich das tun kann, die Möglichkeit ist da, in Gedanken, Worten und Werken. Und dass ich das nicht tue, weil Gott mich dazu befähigt oder weil Gott mich dazu beauftragt, sondern durch meine Schuld, also dadurch, dass ich das selber will, da ist der Wille eine ganz große Rolle, durch meine größte Schuld. Durch dieses dreimalige Wiederholen, das ist ja auch immer ein Stilmittel, erinnert es zunächst mal an die Dreifaltigkeit, an der ich mich vergangen habe durch meine Schuld. Aber es soll auch das dreimalige Wiederholen mir bewusst machen und das bewusste Anklopfen an die Brust, dass ich selber diesen Fehler gemacht habe und dass ich das wirklich bekenne, dass ich wirklich der bin, der da Falsches getan hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erkennen, das Schuldbekenntnis hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Schuld bekennen. Und zwar jeder Einzelne steht in dem Moment vor Gott. Oder wie es anders heißt, das christliche Schuldbekenntnis ist primär Antwort der Gemeinde Jesu Christi auf Gottes Schuldübernahme, die in der Kreuzigung seines Sohnes offenbar geworden ist. Dadurch, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dadurch hat er alle Schuld auf sich genommen. Es bezieht sich nicht auf eine allgemeine Fähigkeit, Gottes Sünden zu vergeben, sondern auf die in Christus bereits vollgültig geschehene und ohne menschliche Vorleistung geschenkte Vergebung. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir das im Schuldbekenntnis erkennen, dass er schon für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und sein Leben hingegeben hat. Und zwar für die Schuld, die damals geschehen ist, für die Schuld, die heute geschieht und für die Schuld, die noch kommen wird. Das ist allerdings kein Freibrief, weiter zu sündigen, so wie Paulus das im Galaterbrief auch sagt. Im Unterschied zur individuellen Beichte hat das Schuldbekenntnis dabei einen öffentlichen, gemeinschaftlichen Charakter. Wir beten es entweder in der Komplett, wir hören es ja auch oft auf Radio Horeb, wenn die Komplett vorgebetet wird, dann beten die Hörer, die an den Lautsprechern sitzen, mit. Und der, der vorbetet, betet natürlich auch. Und damit wird es öffentlich. Und in der Kirche, in der Heiligen Messe, vor der Heiligen Messe, wird es auch öffentlich, weil ja jeder das spricht, mit dem Priester zusammen oder dem Diakon, der jetzt den Gottesdienst leitet. Denn es gibt auch Andachten, wo das Schuldbekenntnis vorher kommt. Zum Beispiel eine Bußandacht, die dann darauf hinführen soll, dass anschließend die Menschen beichten gehen. Denn eine Bußandacht kann nur eine Hinführung zur Beichte sein. Es kann keine Sündenvergebung in der Bußandacht geschehen, sondern das geschieht in der personalen Beichte, entweder im Beichtstuhl oder in einem persönlichen Beichtgespräch. Und das Schuldbekenntnis kann uns darauf vorbereiten. Ja, es kann so etwas wie eine kleine Gewissenserforschung durch unser Herz, durch unser Gewissen gehen, wenn wir das Schuldbekenntnis beten. Das ist ja auch der Grund, dass wir in der Komplett immer eine kleine Pause lassen, bevor wir den Satz sagen, ich bekenne, damit wir nochmal kurz überdenken können, was war denn gut an diesem Tag und was war schlecht und worum muss ich den Herrn um Verzeihung bitten.
Bleiben wir mal kurz dabei. Sie haben gesagt, das Schuldbekenntnis wird auch in der Messe gesprochen. Wann wird es genau in der Messe gesprochen?
Ja, also da kommt ja zunächst das Kreuzzeichen und dann der liturgische Gruß, der Herr sei mit euch und so. Und anschließend wird der Bußakt angegangen. Also bevor man in den eucharistischen Teil der Messe und eigentlich auch bevor man in den Wortgottesdienst eintritt, das heißt in der Einführung in die Messe wird das Schuldbekenntnis gesprochen. Bevor dann der Priester spricht, ich spreche dich los, so sagt er es nicht, er sagt, der Herr möge euch die Sünden vergeben und führe euch zum ewigen Leben. Davor muss es gesprochen werden, weil damals war es ja so, bevor man an den Altar ging, in der sogenannten tridentinischen Messe, also das Gebet war Bestandteil des Stufengebetes, das heißt, dass der Priester im Wechsel mit den Ministranten oder Gemeinde vor dem Hinzutreten zum Altar am Beginn der Heiligen Messe betete und dann erst ist er die Stufen emporgestiegen. Und das mit den Stufen ist jetzt nicht mehr, aber auch in der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das Schuldbekenntnis beibehalten. Und obwohl sich das Volk natürlich daran beteiligen konnte, war es eigentlich ein Vorbereitungsgebet des Klerus auf die Heilige Messe, sodass die Ministranten dann auch als Klerusvertreter zu rechnen waren. Das heißt, heute ist es so, dass alle das miteinander sprechen, aus dem Gedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils heraus, was ja auch in Lumen Gentium niedergelegt ist, dass der einzelne Gläubige Anteil hat am Prophetentum, am Königtum und am Priestertum Jesu Christi im sogenannten allgemeinen Priestertum. Und aus dem heraus kann auch der einzelne Gläubige mit dem Priester zusammen das Schuld Bekenntnis sprechen. Eine weitere Intention ist natürlich, dass man ohne Schuld, ohne große Schuld, auf die Kommunion zugeht und die Kommunion empfängt. Denn es heißt ja in einem Text in der Bibel, wer mit Schuld zur Kommunion geht, der ist sich das Gericht. Das heißt, es dient der Vorbereitung auf den eucharistischen Teil der Messe und ist deswegen nicht im Wortgottesdienstteil drin, sondern in der Einführung. Es ist ein Hinzutreten zum Altar in reiner Gesinnung und mit reinem Herzen. So würde ich es einfach mal ausdrücken wollen.
Sie haben gesagt, dass man also vor dem Schuldbekenntnis eine kleine Stille hält und über das nachdenkt, was vielleicht nicht so in Ordnung ist in seinem Leben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute da erstmal nachdenken müssen, was war denn da überhaupt? Oder vielleicht gibt es auch Menschen, denen da gar nichts einfällt. Wie verhält sich das denn dann?
Ich glaube, dass es immer auch eine Vorbereitung braucht, bevor man in die Heilige Messe geht, zu Hause, wo man sich schon Gedanken macht, kann ich denn heute die Kommunion empfangen? Bin ich denn heute im Stand der Gnade? Oder sollte ich vielleicht vorher noch beichten gehen? Das ist ja der Grund, dass in den Kirchen vor der Messe immer noch eine halbe Stunde während des Rosenkranzes Beichte angeboten wird. Wir erleben natürlich auch, dass dieses Angebot zwar da ist und der Priester als personales Angebot da auf dem Beichtstuhl sitzt, aber keiner kommt. Da fällt mir ein Satz ein, den ein Münchner Weihbischof mal gesagt hat, der immer im Beichtstuhl saß in Freising und man ihn gefragt hat, warum er denn im Beichtstuhl sitzt, wenn kaum jemand kommt. Und dann hat er dem, der gefragt hat, geantwortet, ich vertrete hier Christus, der auf die Menschen wartet. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir wissen, wenn wir in die Heilige Messe gehen, dass wir Christus begegnen werden und dass wir uns dafür bereiten müssen. Und das kann auch schon zu Hause geschehen, indem man vorher eine Gewissenserforschung macht. Das andere ist natürlich, dass manche Menschen das einfach so überblenden und dann einfach so in den Gottesdienst gehen. Aber das ist dann ihre persönliche Schuld, was sie mit dem Herrgott zusammen selber ausmachen müssen. Und das Gewissen, denke ich, wird ihnen schon sagen, was zu tun ist. So ist das Schuldbekenntnis auch im protestantischen Gebrauch als Bußgebet, als Antwort der Gemeinde auf eine Predigt und als Vorbereitung der Gemeinde auf eine Abendmahlsfeier vorgesehen. Also so ähnlich wie bei uns. Aber es darf nicht mit dem Herr erbarme dich verwechselt werden. Denn das Herr erbarme dich, denken wir immer, sei ein Bußakt, ist aber primär ein Lobpreis und Huldigungsruf an Jesus Christus. Davor gesetzt ist das Schuldbekenntnis. Man kann, in manchen bayerischen Kirchen ist es auch oft, diesen Bußritus, also das Schuldbekenntnis, auch durch das sonntägliche Taufgedächtnis ersetzen. Das heißt, der Priester geht mit dem Weihwasser durch die Gemeinde und besprengt die Gemeinde zum Zeichen ihrer Taufe und zum Zeichen, dass sie sich vorher bereiten sollen. Aber eigentlich sollte das Schuldbekenntnis in allen Gottesdiensten gesprochen werden, denn wir kommen ja nie ganz ohne Schuld, ganz ohne Sünde, auch wenn es lästliche Sünden sind, in den Gottesdienst, es sei denn, wir hätten gerade direkt vorher gebeichtet. Es ist auch eine Bewusstmachung der eigenen Schuld und dass wir der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes dringendst bedürfen.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs 0 Grundlagen des Christseins. Heute, liebe Hörer, geht es um die Grundgebete. Besonders sprechen wir heute über das Schuldbekenntnis. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Herr Pfarrer Schneider, wir haben darüber gesprochen, wann das Schuldbekenntnis gesprochen wird. Aber was geschieht genau danach? Was macht der Priester, nachdem wir unsere Schuld bekannt haben?
Er spricht stellvertretend für die Gemeinde. Dann die Lossprechung, aber jetzt nicht eine Lossprechung der schweren Sünden, sondern eine Lossprechung der lästlichen Sünden. Und das kann er in verschiedenen Variationen tun, aber muss sich dennoch bewusst sein, wenn ich mit schwerer Sünde in der Heiligen Messe sitze, dann habe ich trotzdem noch die Pflicht, beichten zu gehen. Ich möchte nochmal auf den dritten Passus des Textes kommen. Da heißt es ja, nachdem ich dann gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Das ist das eigentliche Bekenntnis. Und ich merke, dass ich da nicht selbst alleine rauskomme aus dem, was ich da jetzt vor mir habe oder was ich mit mir trage. Ich brauche also Hilfe. Und deswegen heißt es im dritten Teil des Schuldbekenntnisses, darum bitte ich. Das heißt, ich fordere nicht oder ich ordne an oder befehle, sondern ich bin in Demut vor Gott stehend und bitte, dass man mir jetzt hilft, da rauszukommen aus dieser Schuld, ohne dass ich da alles Mögliche in Bewegung setzen muss und dass mir der Himmel hilft. Hier wird Erde und Himmel miteinander verknüpft. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, also die, die ohne Sünde ist, die bitte ich mir zu helfen, weil die kennt es am besten, wie man rein bleibt und sich rein hält. Alle Engel und Heiligen, also die, die schon das Leben vollendet haben in Christus und im ewigen Leben sind, und die Engel, die die Diener der Demut sind und den Menschen die Demut lehren, die den Schutz haben, die den Menschen helfen. Und euch, Brüder und Schwestern, das ist der Appell an die gesamte Gemeinde, dass man fürbittend füreinander einsteht, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Das heißt, wir haben den ganzen Himmel als Fürbitter, die Jungfrau Maria, die Engel, die Heiligen, die Gemeinde auf der Erde, und wir beten zu Gott, unserem Herrn. Denn er ist unser Herr, er ist der, der diese Schuld von uns nehmen kann, der, wenn wir bereuen, uns in Liebe, in Barmherzigkeit entgegenkommen kann und auch entgegenkommen wird. Aber nicht als Automatismus. Ich bete es jetzt und jetzt muss Gott aber. Nein, wir dürfen an seine Barmherzigkeit glauben und dass er dem bittenden Beter das gibt, worum er bittet, wenn es seinem Heile dient. Es kann auch sein, dass ein Gebet nicht erhört wird, weil Gott in seiner großen Weisheit schon sieht, dass das nicht zum Heile dieses Menschen führen wird. Und so wird er das Gebet in anderer Weise erhören. Das heißt, der dritte Teil des Schuldbekenntnisses zeigt uns die ganze Wirklichkeit Gottes, die ganze Wirklichkeit des Himmels und die ganze Wirklichkeit unserer Schuld und versucht, Erde und Himmel miteinander zu verknüpfen und uns auch klarzumachen, dass es nur mit dem Beistand des Himmels geht, um da wieder rauszukommen. Ich vergleiche das gerne mit dem Kreuz. Wenn wir uns ein Kreuz nehmen, was an der Wand hängt, da gibt es einen horizontalen und einen vertikalen, also einen waagerechten und senkrechten Balken. Und der senkrechte zeigt die Verbindung von Mensch zu Gott und der waagerechte zeigt die Verbindung von Mensch zu Mensch. Und wenn ich Schuld auf mich lade, an einem Menschen schuldig geworden bin, dann ist die Verbindung von Mensch zu Mensch gestört. Und aber auch die Verbindung von Mensch zu Gott in der Vertikalen ist auch gestört. Und da, wo der Schnittpunkt dieser beiden Hölzer beim Kreuz sind, da liegt das Haupt Jesu. Achten Sie mal darauf, wenn ein Kreuz einen Korpus hat, dann liegt genau auf dem Schnittpunkt das Haupt Jesu. Das heißt, das Kreuz erinnert uns schon daran, in seiner Plastizität, wie wir es in den Wohnstuben oder an den Feldkreuzen haben, dass hier der Schnittpunkt ist und dass nur aus diesem Schnittpunkt heraus Heilung geschehen kann. Und das verdeutlicht auch hier dieses Schuldbekenntnis. Und beim Kreuz sehen wir auch, dass nur der Herr selber heilen kann. Denn der Mensch kann sich nicht selber erlösen. Natürlich kann der Mensch dem anderen Menschen, dem er etwas Böses getan hat, sich bei ihm entschuldigen. Damit ist aber die Schuld und der Bruch zwischen Mensch und Gott noch nicht erledigt. Das heißt, es braucht die Schuldbekenntniszeit, es braucht die Reue und dann die Vergebung durch den, der der Schnittpunkt des Kreuzes ist, durch das Haupt Jesu, durch Jesus selber. Das alles erinnert uns im Schuldbekenntnis.
Wir haben verschiedene Schuldbekenntnisse. Die kirchlichen Schuldbekenntnisse sind immer auch ein Akt der Gesamtkirche, die sich als Gemeinschaft der Gläubigen, Gemeinschaft der Glaubenden versteht und sich mit selbstkritischer Benennung ihres konkreten Versagens, nämlich ich bekenne, zu ihrer weltweiten Verantwortung für das Heil aller Menschen bekennt. Die Kirche als solche, und da ganz besonders der Stellvertreter Gottes, spricht oftmals das Schuldbekenntnis für das Heil aller Menschen aus. So geschehen das wohl im Moment berühmteste Schuldbekenntnis und auch bekannteste in der neueren Zeit von Papst Johannes Paul II. Vom 12. März 2000, indem er kirchliche Verfehlungen im Zusammenhang von Glaubenskriegen, Judenverfolgung und Inquisition eingestand. Bereits am 16. März 1998 hatte der Vatikan im Dokument Nachdenken über die Mitschuld von Christen an vielen Dingen ein Schreiben veröffentlicht. Dem folgte am 20. März eine Pilgerreise des Papstes nach Israel, Jordanien und in die Palästinensergebiete, bei der er an der Klagemauer betete und in Bethlehem und Nazareth Eucharistie feierte, wo er dann, das ist ja ein bekanntes Bild, einen Zettel mit der Schuld der Kirche in diese Klagemauer hineinlegte, sodass Gott es annehmen möge, dass er um Verzeihung, mea culpa, meine Schuld, bittet. Kirchliche Schuldbekenntnisse sind äußerst selten und wenn sie geschehen, sind sie ganz für die Gesamtkirche. Aber hier geht es ja um das personale Schuldbekenntnis. Und dieses Schuldbekenntnis hilft uns, aus unserer Schuld wieder herauszufinden und um die Fürsprache des Himmels zu flehen. Ich frage mich, ob sich daraus weitere Fragen ergeben, die uns helfen, das Schuldbekenntnis auch in neuerer Zeit in richtiger Weise zu sehen. Es geht nicht um eine Vorführung des Ganzen, dass man den Menschen vorführt, oh, ist der aber schuldig und ich bin nicht so schuldig. Das wäre ja wie bei dem Zöllner und dem Pharisäer. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten, betet der Pharisäer und hält sich selber für gerecht. Nein, das Schuldbekenntnis zeigt uns in wahrer Demut wieder auch unsere Möglichkeit zur Demut und zeigt uns auch, dass wir immer wieder nachschauen müssen, wie steht es denn um unsere Schuld? Wäre es nicht wieder Zeit, zur Beichte zu gehen? Wäre es nicht wieder Zeit, das Bußsakrament zu empfangen? Wäre es nicht wieder Zeit, mich dem oder der zu versöhnen, wo ich schon lange im Streit liege? Und wäre es auch nicht wieder Zeit, den lieben Gott, den ich zeitweise außer Acht gelassen habe, wieder um Vergebung zu bitten, um neu mit ihm beginnen zu können? Denn er selber ist immer wieder bereit, neu zu beginnen, wenn wir unsere Schuld in Reue bekennen und um die Vergebung flehen. Aber das muss der Mensch schon selber tun. Das kann Gott ihm nicht abnehmen. Also der Wille zu bekennen, dass man schuldig geworden ist und das vor Gott auszusprechen, macht eigentlich das Schuldbekenntnis aus. Und vor jeder Beichte gibt es ja in der Gewissenserforschung schon auch ein gewisses Schuldbekenntnis und auch in die Beichte hineingenommen, wenn ich sage, in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden, bekenne ich auch meine Schuld. Und das ist wohl das effektivste Schuldbekenntnis, wenn ich in der Beichte laut ausspreche, wo ich vor Gott schuldig geworden bin.
Und das ist doch auch gleichzeitig dann eine Chance für einen Neuanfang.
Natürlich. So wie Roger Schütz immer sagt, wir schreiten mit Jesus Christus in der Vergebung von Neubeginn zu Neubeginn.
Also ist das Schuldbekenntnis, das wir auch vor der Heiligen Messe oder je nachdem in einer Andachtsform sprechen, eine Riesenchance für einen Neuanfang, aber auch, um sich wieder zu justieren, um sich wieder auf den Glauben auszurichten, gerade mit der Hilfe des Pfarrers.
Ja, man könnte auch sagen, das ist ein Kompass des Glaubens, den uns die Kirche anbietet. Und der Kompass richtet uns neu auf den Glauben aus und auf die Wirklichkeit der Kirche und auf die Wirklichkeit Gottes. Denn dass wir seine Barmherzigkeit erfahren dürfen, Das erfahren wir zwar nicht im Schuldbekenntnis, aber in der Bitte, dass wir den Himmel mit einbeziehen, schenkt Gott uns die Möglichkeit, aus dem Ganzen rauszukommen und wieder neu werden zu können.
Sie haben vorhin gesagt, in dem alten Schuldbekenntnis vor der Liturgiereform wurden auch die Heiligen mit benannt. Warum hat man das heute rausgenommen?
Das weiß ich nicht so genau, muss ich ehrlich sagen. Denn ich denke mal, man hat es geglättet, aber es ist deswegen nicht weniger wahr. Also es wäre auch nicht schlimm, wenn es noch drin geblieben wäre. Aber warum man es jetzt rausgenommen hat, da bin ich echt überfragt. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir die Jungfrau Maria, den Erzengel Michael, Johannes den Täufer und die Apostel Petrus und Paulus, die ja die Fundamente der Kirche auch in einer gewissen Weise stellen, weil Jesus sie beauftragt hat in verschiedener Form. Einmal den Petrus als Petrus, der fällt, der im Petrusamt des Papstes ja weiter lebt und weiter wirkt. Und den Paulus als den Apostel der Heidenvölker, der zur Missionierung der Heidenvölker beigetragen hat. Eigentlich bräuchten wir heute auch wieder so einen Paulus, der denen, die Gott aus dem Leben gestrichen haben und sagen, das brauche ich nicht, der denen deutlich sagt, was Sache ist. Aber dafür kümmert sich und müht sich ja die Kirche in ihren Priestern, Bischöfen und Diakonen, um den Menschen wieder ja den Weg zu Jesus zu ebnen. Wir wissen natürlich auch, dass viele das gar nicht wollen, aber es ist dennoch nötig und der Papst hat ja jetzt auch dieses neue Institut der Neuevangelisation gegründet. Es ist mehr denn je nötig und die aufgezeigten Heiligen, die früher in der ursprünglichen Fassung waren, können uns fürbietend da zur Seite stehen.
Sie haben vorhin von dem Huldigungsruf gesprochen. Das Herr erbarme dich, Jung Christus erbarme dich, griechisch ausgesprochen Kyrie eleison und Christe eleison. Ein Huldigungsruf zu wem, Herr Pfarrer Schneider?
Ja, an Jesus Christus selber, der unser Herr ist. Kyrios, das ist der Herr. Und dieser Kyros oder Kyrios, das ist der, der unser Herr des Lebens sein will und auch ist, auch wenn es bei vielen schon verschüttet ist. Und wir preisen ihn vor Beginn des eigentlichen Wortgottesdienstes, dass er jetzt da ist und begrüßen ihn eigentlich nochmal neu in der Heiligen Messe. Es ist ein Gruß an ihn in einer Freude, dass er jetzt da ist und mit uns zusammen sich auf den Weg macht und bei uns ist. So wie er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, so wird das in diesem Kyrios, in diesem Kyros-Ruf ganz klar und nochmal verdeutlicht, bevor es dann darum geht, die Worte des Herrn in der Lesung und im Evangelium zu hören.
Aber eins ist mir nicht ganz klar. Wir wissen ja, wenn ich eine katholische Kirche betrete, mache ich ja auch eine Kniebeuge vor dem Tabernakel. Das heißt, dort ist doch auch der Herr. Weshalb muss dann noch einmal das Kyrie gesprochen bzw. auch gesungen werden?
Wir können ja auch den Herrn begrüßen, der dort im Tabernakel ist mit diesem Gruß. Also es ist einmal der Herr, der in unserem Herzen, denn unser Herz soll ja auch ein Tabernakel sein, durch die Taufe ist er eingezogen in unsere Seele, in unser Herz im übersprachlichen Gebrauch. Und er ist aber auch da im Tabernakel, wo er sich in der Gestalt des Brotes uns zuneigt und ja, wir ihn dann aufnehmen und durch die Wandlung er wirklich und wahrhaft zu uns kommt. Und so grüßen wir ihn sowohl in uns als auch im Tabernakel. Und wo er sonst noch gegrüßt wird, das kann ja Gott dann selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass wir Menschen da irgendwelche Regeln aufstellen können. Der Herr ist da, wo er in dem Moment auch ist. Und wir dürfen ihn grüßen in der Freude, dass er da ist. Es ist eigentlich ein vorweggenommener Halleluja-Ruf in einer anderen Form. Ein Lobpreis.
Und welche Haltung müssen wir annehmen, wenn wir das Kyrie sprechen?
Wir stehen vor Gott.
Wir stehen vor Gott. Und warum nicht knien?
Ja, das Knien wäre die Haltung der Anbetung. Das kommt im eucharistischen Teil. Und das Stehen heißt, ich darf aufrecht stehen vor Gott. denn er hat mich ins Leben gerufen, er hat mir die Gotteskindschaft geschenkt und da dürfen wir aufrecht stehen vor Gott, so wie früher auch die Apostel aufrecht vor Gott gestanden haben, vor Jesus gestanden haben, wenn er mit ihnen unterwegs war oder wenn er ihnen zuhörte. Allerdings manchmal, wie zum Beispiel in der Lesung, da setzen wir uns, damit wir in gesammelter Haltung das Wort Gottes hören und uns nichts Störendes, wie zum Beispiel ein Stehen, was zu lange wird, oder ein Knien, wo einem die Knie nachher wehtun. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Haltung des Sitzens das Wort Gottes hören, um in der bequemsten Haltung möglichst viel vom Wort Gottes aufnehmen zu können und uns dann zu fragen, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Alltag zu tun, was hat dieses Wort Gottes mir jetzt zu sagen.
Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Wir sprechen heute über die Grundgebete, über das Kyrie Eleison haben wir gerade gesprochen und über die Gebetshaltung, Herr Pfarrer Schneider. Wie war das? Stehen wir da oder knien wir beim Kyrie Eleison?
Beim Kyrie Eleison stehen wir, aber es gibt auch andere Gebetshaltungen, zum Beispiel vor der Empfang der Kommunion, da knien wir und bei der Lesung sitzen wir. Ich denke, dass diese Gebetshaltungen auch immer ausdrücken, was jetzt gerade dran ist und ein Parameter, ein Gradmesser dafür sein können, wo wir in der Heiligen Messe jetzt stehen. Aber es ist noch ein anderer Gedanke damit verbunden. Wer schon mal in einer Andacht auf einer harten Kirchenbank eine halbe Stunde gekniet hat, der merkt dann schon, dass auch körperliche Schmerzen dazukommen. Und die dürfen wir aufopfern, die dürfen wir als Sühne nehmen für die Sünden anderer Menschen oder aber auch für die armen Seelen im Fegefeuer oder für die Menschen oder Verstorbenen, für die wir gerade beten wollen, dürfen wir das aufopfern. Das heißt, ich nehme das jetzt auf mich, damit anderen wieder Gnaden von Jesus, von Gott zugefügt werden. Und dann ist es auch leichter, solche Dinge zu ertragen oder solche Dinge zu tragen. Der Sühne-Gedanke, etwas für den anderen aufopfern, damit es ihm besser geht, damit er erlöst wird, zum Beispiel die armen Seelen im Fegefeuer. Das ist, glaube ich, ein guter Sühne-Gedanke, der uns hilft, auch demütiger vor Gott zu sein und unsere Wertigkeit vor Gott zu erkennen, die ja heißt, wir sind Ebenbilder Gottes und so dürfen wir auch im Sinne Gottes handeln, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal schwerfällt. Wir tun da einen großen Dienst. Und wir werden uns viele Gnaden dadurch erwerben. Wenn das Schuldbekenntnis nun gesprochen ist, wenn die Sünde vergeben worden ist und wenn wir bereut haben und den Vorsatz gefasst haben, das nicht mehr zu tun, dann beten wir unsere Buße, unsere Genugtuung, das wir für Gott bringen. Und dann ist es aber auch möglich, danach einen Lobpreis zu machen und Gott, dem Vater, zu ehren. Und das tun wir oftmals auch durch das Grundgebet, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Was steckt da alles drin? Beginnen wir mit Ehre sei dem Vater. Der Vater ist unser Vater im Himmel und ihm sei Ehre, weil er uns ins Leben gerufen hat. Einem anderen die Ehre geben, bedeutet das heute noch etwas? Wir reden in unserer Zeit viel von Ich-Findung, von Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung, von Unabhängigkeit und Freiheit und Selbstständigkeit. Aber dieses Ehre sei dem Vater, und wir sprechen ja die ganze Dreifaltigkeit dann an, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, das hilft uns vielleicht herauszufinden, in welcher Beziehung stehen die Dinge, stehen die Menschen zu mir? Welcher Bezugspunkt bin ich zum Vater? Gott die Ehre geben, heißt es. Zustimmend anerkennen, Gott ist wichtiger als ich. Ihm sei zuerst die Ehre, denn er hat mich ins Leben gerufen. Er hat mir mein Leben geschenkt. Ich bin als Mensch auf ihn hingeordnet. Ich bin von ihm abhängig, so total abhängig, dass ich ohne ihn gar nicht wäre. Diese Abhängigkeit engt aber nicht wie manche Süchte und Abhängigkeiten in der Welt ein, sondern sie führt vielmehr ins Weite, weil ich mich dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist verdanken darf. Mit Leben in Fülle möchte Gott mich beschenken. In Jesus Christus hat er seine Liebe zu mir gegeben. Bevor der Sohn zum Vater heimkehrte, hat er uns einen Beistand gegeben, den Heiligen Geist. Und wenn ich bete, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dann stelle ich mich ganz in die Dreifaltigkeit Gottes und weiß, ich bin Mensch und er ist Gott und gebe ihm so Anbetung und Anerkennung. Und daraus erfolgt dann, dass das immer so ist. Christus heute, Christus gestern, Christus morgen, so haben wir beim Liedruf des Jahres 2000 gebetet. Und hier ist es das Gleiche. Ich bete so und vertraue darauf, dass Gott auf mich wartet, dass er sich von mir finden lassen will und dass derer, die so oder so zu mir gehören, mir aufgegeben sind, durch die er mir begegnen will. Das heißt, die Menschen, die mich umgeben, die sind nicht rein zufällig im Sinne, dass das einfach so passiert, sondern sie sind die Menschen, die mir von Gott gegeben sind, die mir anvertraut sind, wo er will, dass ich ihnen heute begegne und Gutes tue. Indem ich mich dann auf diesen Gott hin loslasse, indem ich mich hineinwage in seine Begegnung, erfahre ich, Gott ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So kann dieser Lobpreis auch eine Richtschnur sein, die mir hilft, meinen täglichen Anforderungen im Leben bewältigen zu können. Den täglichen Anforderungen bin ich damit keineswegs enthoben. Kummer, Freude, Krankheit, Leid und Bedrängnisse und Schwierigkeiten wollen und müssen nach wie vor bestanden werden, aber sie stehen in der Ewigkeit Gottes und sie stehen unter der schützenden Hand Gottes. Darum darf ich in jeder Situation praktisch wie ein Gebetsruf, wie ein Raketengebet, wie wir im Unterricht sagen, was ganz schnell zu Gott kommen möge, darf ich das Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sprechen. Nicht nur als Schlussformel hinter manchen Gebeten, sondern auch in einer Art Spurensuche, als von mir gefundene Wegspur, als meine Wegspur, wie ich zu Gott beten kann, wie ich zu Gott kommen kann. Und weil Gott treu ist und weil er das Gebet hört, sagt er dann auch, und ich darf es hinzufügen, wie im Anfang, so auch jetzt, alle Zeit und in Ewigkeit. Oder anders ausgedrückt, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er wird uns treu sein bis in Ewigkeit. Selbst wenn wir untreu ihm gegenüber werden, ist er doch treu. Und das ist doch eine wunderschöne Zusage, die in diesem Gebetsruf inne gegeben worden ist.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer Schneider. Wir sind nun am Ende unserer Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, wir haben diese Sendung für Sie aufgezeichnet. Nutzen Sie den Service von unserem CD-Dienst. Dort können Sie gerne anrufen unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 96 75 120. Das ist eine deutsche Telefonnummer. Wenn Sie also von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 96 75 120. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung dann kostenlos zu. Dieser Service ist für Sie natürlich kostenlos, aber wir freuen uns um jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, die Sendung wird bald im Internet auf unserer Homepage erscheinen, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Sie können dann die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut hören. Das Ganze geht ganz einfach unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Zum Schluss dieser Sendung darf ich Sie, Herr Pfarrer Schneider, noch um den Segen bitten.
Das werde ich gerne tun. Gott, der barmherzige Vater, schenke euch Barmherzigkeit und sei bei euch in all euren Grundgebeten, die ihr zusammen mit anderen oder alleine sprecht. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.